Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr diese Geschichte hört. Ist irgendwie befremdend, was Gott da vom Abraham verlangt. Und auf der anderen Seite zeigt sie ein ganz tiefes Vertrauen von Abraham in Gott. Es sind so zwei Pole, die wir manchmal nicht so richtig zusammenbekommen. Ich glaube nicht, dass wir Angst haben müssen, dass Gott irgendjemand von uns mal so ansprechen wird wie den Abraham und sagen, jetzt nimm deinen Sohn und opfere ihn. Er verlangt schon Opfer von uns, aber nicht, wie er es von Abraham verlangt hat. Es ist wichtig, dass wir bei dieser Geschichte uns vor Augen halten, das war eine ganz besondere Geschichte, die einen ganz weiten Bogen spannt in die Zukunft. Und jedes Detail dieser Geschichte hat Gott an seinem Sohn vollzogen. Mit der Hingabe von Jesus. Vielleicht können wir da die Präsentation mal. Genau, Dankeschön. Gott hat mit der Hingabe von Jesus die Macht der Sünde, des Todes und der Hölle ein für alle Mal in den Grundfesten erschüttert und überwunden. Aber das wusste ja der Abraham damals nicht, dass sich das so in Jesus erfüllen wird. Wir haben hier diese Verheißung, wo Gott dann nach dem Abraham so weit gegangen ist, dass er das tatsächlich gemacht hätte, wo er dann sagt, ich werde dich segnen. Und dann steht im Vers 18, war in der Hoffnung für alle nicht so deutlich, und durch deinen Nachkommen werden alle Völker der Erde gesegnet sein, weil du mir gehorcht hast. Durch deinen Nachkommen steht hier, nicht deine Nachkommen. Und das ist die Vorhersage von dem, was Gott selber gemacht hat. Und deshalb, weil Abraham das nicht wusste, er konnte das nicht einschätzen, er wusste überhaupt nicht, was da mit gemeint ist, mit deinem Nachkommen. Deshalb ist diese Geschichte auch richtig krass und geht uns irgendwo, wenn wir ehrlich sind, auch ein Stück weit an die Nieren. Weil jeder, der sich in diese Situation hineinversetzt, tief im Innern verspürt, irgendwie ist es komisch, was Gott davon von dem Abraham verlangt. Weil der Abraham das nicht wusste. Das ist so verdreht irgendwie, das ist nicht normal. Zuerst warten Abraham und Sarah bis zum geht nicht mehr. Und es war tatsächlich bis zum geht nicht mehr. In der Bibel steht ganz klar, Sarahs Leib war erstorben. Es ging nicht mehr, dass sie ein Kind bekommt. Und deshalb war ja dieser Griff nach der menschlichen Lösung auch relativ verständlich für uns, als Sarah gesagt hat, jetzt nimm meine Magd und mach mit ihr ein Kind. Und das soll dann unser Nachkomme sein. Aber das war nicht das, was Gott wollte. Und dann, als die Verheißung mit Isaak erfüllt wurde, nachdem alle menschlichen Möglichkeiten ausgelöscht waren. Das war so. Es gab keine Möglichkeit mehr, dass auf normalem Wege Abraham und Sarah einen Sohn bekommen. Es war ein absolutes Wunder, dass das passiert ist. Und das ist in der Bibel ganz klar betont. Da kann man nichts dran rumdeuten. Erst dann erfüllt Gott seine Verheißung so, dass kein Mensch das mehr mit einem menschlichen Zufall in Verbindung bringen kann. Und die Verheißung einer großen Nachkommenschaft hat endlich diesen realistischen Ausgangspunkt gefunden für Abraham und Sarah. Endlich erfüllt sich diese Verheißung. Wir werden eine große Nachkommenschaft haben, und zwar durch Isaak. Endlich werden Gottes gewaltige Verheißungen greifbar, fassbar. Und das ist die Ausgangssituation für dieses Reden Gottes zu Abraham, wo er sagt, jetzt geh auf den Berg und opfere mir deinen Sohn. Und das muss man sich vor Augen führen, was das für Abraham bedeutet hat. Es ist eine irritierende Aufforderung gewesen zur Opferung Isaaks. Man kann sagen, da wird wieder alles auf Null zurückgefahren. Da ist wieder alles in Frage gestellt. Das ganze Gebilde von Verheißung und Führung Gottes bricht da zusammen vor dem Abraham. Und auch, ich weiß nicht, ob die Sarah das mitbekommen hat, ob er der Sarah gesagt hat, was er mit Isaak machen soll. Oder ob er gesagt hat, lieber nicht, sonst hindert sie mich noch daran. Und auch unser Intellekt, unser Verstand beginnt zu rotieren. Was ist das für ein Gott? Wir müssen aufpassen. Wir denken immer von dem her, was wir wissen, von Jesus her. Aber Abraham wusste es nicht. Und die Frage, was ist das für ein Gott? Das hat mit Sicherheit eine Rolle gespielt in dem Moment bei Abraham. Wie schon anfangs gesagt, jedes Detail dieser Geschichte ist ein Zeichen und findet seine Erfüllung in der Hingabe Gottes an Jesus. Für unsere Sünde, für unsere Verlorenheit und der drohenden endgültigen Trennung von Gott. Aber das hat Abraham eben nicht gewusst. Er hatte keine Ahnung, was Gott davor hatte. Wir können uns vorstellen, was das für eine Nacht für ihn war, wo Gott ihm das gesagt hat und dann am nächsten Morgen musste er ja das Ganze ausführen. Ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht geschlafen hat. Sein Herz, sein Verstand waren erschüttert, gelähmt, verwirrt, enttäuscht. Wer ist dieser Gott? Unterscheidet er sich wirklich von den anderen Göttern um sie herum, die Menschen Opfer verlangen, um sie gnädig zu stimmen? Unterscheidet er sich wirklich von denen? Habe ich Gott wirklich richtig verstanden? Will er das wirklich? Geht meine bisherige Vertrauensbeziehung zu ihm nicht verloren? Wenn diese Fragen im Blick auf den Willen Gottes bei Abraham keine Rolle gespielt hätten, dann hätte Abraham tatsächlich ein fatales, verzerrtes Gottesbild. Dann wäre er, ich nehme mal ein aktuelles Beispiel, dann wäre er wie die Hamas, die im Namen Allahs ihr eigenes Volk opfern, um Israel zu vernichten. Dann wäre er wie Saulus vor seiner Bekehrung, der meinte, dass er Gott einen Gefallen tut, indem er die Christen jagt und umbringt. Aber da war etwas ganz anderes in seiner Beziehung zu Gott. Und deshalb geht er den Weg mit Isaak bis zum Opferaltar auf dem Berg Moria. Warum macht er das? Warum stellt er seine menschliche Vernunft komplett zurück? Und was befähigt ihn, solch eine Extremsituation mit Gott bis zum Ende durchzuleben und nicht daran zu scheitern? Ich glaube, das sind wichtige Fragen, auf die wir eine Antwort suchen müssen. Und wir machen das jetzt gleich. Ich möchte aber zuerst noch auf einen wichtigen aktuellen Bezug zu sprechen kommen. Die Torheit der Sühne-Theologie. Also, Paulus sagt, die Torheit des Kreuzes. Was Abraham hier mit Isaak macht und Gott dann gerade noch verhindert, indem er rechtzeitig eingreift und einen Widder an der Stelle von Isaak zur Verfügung stellt, hat Gott direkt und schonungslos an seinem Sohn vollzogen. Da hat er nicht Halt gemacht, einen Stopp. Die Juden dürfen ihn nicht töten, die Römer dürfen ihn nicht töten, Stopp. Das hat er nicht gemacht. Und das wurde schon im Alten Testament durch die Propheten in erstaunlicher Klarheit angekündigt und in den Evangelien dann ausführlich berichtet und in allen Briefen des Neuen Testamentes erklärt. Aber dieses blutige Opfer von Jesus widerstrebt unserem menschlichen Intellekt so sehr, dass Paulus schon bald danach schreibt, nachdem diese Botschaft verkündigt worden ist, dass genau dieses Geschehen die Eliten der Denker, die Philosophen, die religiösen Führer und auch die Staatenlenker dazu gebracht hat, diese Botschaft des Sühneopfers und des Kreuzes als absolute Torheit, als Dummheit, als widersinnig zu bezeichnen. Und das schildert er im 1. Korinther 1, 18 folgende. Ich nehme nur mal die Verse 23 bis 25. Da sagt er, wir jedoch verkündigen Christus, den gekreuzigten Messias. Für die Juden ist diese Botschaft eine Gotteslästerung. Und für die anderen Völker völliger Unsinn. Für die hingegen, die Gott berufen hat, Juden wie Nichtjuden, erweist sich Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn hinter dem scheinbar so widersinnigen Handeln Gottes steht eine Weisheit, die alle menschliche Weisheit übertrifft. Gottes vermeintliche Ohnmacht stellt alle menschliche Stärke in den Schatten. Das widerstrebt unserem menschlichen Intellekt so sehr, dass der Koran zum Beispiel ein paar Jahrhunderte später bei allen biblischen Parallelen genau diesen Bereich völlig ausklammert und negiert und der biblischen Verfälschung anlastet. Und es widerstrebt auch heute so sehr, dass die heute von der Welt noch einigermaßen akzeptierte Theologie genau in diesem Punkt demselben menschlich-intellektuellen Muster folgt. Und dafür muss man keine ultraliberalen Theologen zitieren, sondern einfach mal zum Beispiel das Worthaus-Portal heranziehen, das von Christen quer durch die Denominationen und Prägungen gehört und geschätzt wird. Und dort kann man folgende Dinge hören und lesen. Gott braucht kein Opfer und schon gar kein Blut, sagt der Theologieprofessor Wilfried Herle und Dr. Thomas Breuer, die da oft reden. Und das geht weiter. Ein Gott, der Menschenopfer braucht, ist nicht der gütige Vater. Es ist nicht Jahwe, er ist der Gott Moloch. Er ist kein Gott, dem man vertrauen kann. Jesu Tod an sich ist sinnlos. Erlösend ist nicht der Tod am Kreuz, erlösend ist allein die Liebe Gottes. Und noch weiter. Gefährlich sei der relativ weit verbreitete Gedanke, dass Gott, der Vater, erst durch den blutigen Opfertod seines Sohnes mit der schuldbeladenen Menschheit versöhnt werden könnte. Breuer antwortet darauf mit Anselm Grün. Interessant, ne? Was ist das für ein Gott, der den Tod des Sohnes nötig hat, um uns vergeben zu können? Das, wozu Gott den Abraham aufgefordert hat, und was er selbst dann tatsächlich an seinem Sohn, das heißt an sich selbst, ne, an sich selbst vollzogen hat, den stellvertretenden Tod am Kreuz, das war und ist für unseren menschlichen Intellekt eine Torheit. Und wer sich mal etwas ausführlicher mit Worthaus beschäftigen möchte, dem empfehle ich einfach mal, dieses YouTube-Video da anzuschauen. Geht zwei Stunden lang. Der Markus Voss setzt sich sehr, sehr gut, sehr sachlich mit den ganzen Argumentationen von Worthaus auseinander und hat es überschrieben eben Dekonstruktion durch Worthaus. Also das kann ich sehr empfehlen. Warum braucht Gott ein Sühneopfer? Warum kann er nicht einfach so vergeben? Wie wir es zum Beispiel mit unseren Kindern tun. Das funktioniert doch auch. Ne? Wir vergeben doch auch unseren Kindern einfach so. Da brauchst du doch kein Opfer. Schwamm drüber und gut ist. Aber wenn wir so denken, dann haben wir ein unterentwickeltes Verständnis von Sünde. Gott macht es in seinem Wort in jedem Buch der Bibel deutlich. Jeder Mensch wird mit diesem Krebsgeschwür der Sünde geboren. Jeder. Es gibt keinen einzigen Menschen, der nicht am anderen schuldig wird. Keinen einzigen. Je tiefer die Beziehungen sind, desto tiefer gehen die Verletzungen. Sünde erzeugt immer Geschädigte. Ein krasses Beispiel zur Verdeutlichung, das habe ich mal irgendwo gelesen. Wenn mein Sohn die Tochter des Nachbarn vergewaltigt hätte, Das ist echt krass, ne? Was würde mein Nachbar sagen, wenn ich ihm berichte, dass ich meinem Sohn vergeben habe und die Sache deshalb ruhen lasse? Er wäre zu Recht fassungslos und unfassbar wütend. Ein Richter würde sich sogar vor dem Gesetz schuldig machen, wenn er meinem Sohn einfach so die Schuld erlassen würde. Und diese Frage, die gibt es bei ganz vielen Menschen. Können wir es nicht einfach so machen, wie wir das machen? Kann Gott nicht einfach so vergeben, wie wir das machen? Auch Muslime gehen ganz stark in diese Richtung. Sagen, nee, Gott braucht kein Opfer. Der vergibt einfach so, wem er will halt. Es gibt keinen einzigen Gerechten auf dieser Erde. Und deshalb gibt es auch keinen Frieden. Ich finde es gut, wenn wir uns für Frieden einsetzen und wenn wir für Frieden beten und alles tun, damit es friedlich bleibt. Aber wenn wir realistisch sind, auf dieser Erde wird es nie Frieden geben. Wegen uns. Wegen mir. Wegen jedem Einzelnen. Es gibt nur dort Frieden, wo wir umkehren und wo Gott die Kontrolle bekommt. Dort gibt es Frieden. Aber anders nicht. Nehmen wir das aktuelle Geschehen um Israel und die Hamas. Bei der Hamas erkennt jeder, wenn er ehrlich ist, das entgleiste Böse. Wirklich das entgleiste Böse. Das ist bestialisch, was sie gemacht haben. Sie morden wie schlimmer wie Tiere. Es ist absolut menschenverachtend, wenn sie das eigene Volk in Geiselhaft genommen haben und sie als menschliche Schutzschilde missbrauchen. Und es ist teuflisch, wie sie ihren Hass schon von klein auf in die Seelen der Kinder einimpfen und ihr Leben damit vermurksen. Und jeder einigermaßen vernünftige Mensch gesteht Israel zu, dass sie sich dagegen wehren müssen. Und das war auch die große Welle der Sympathie am Anfang für Israel, die so langsam bröckelt. Und ich würde mal sagen, Israel tut alles, um es angemessen und einigermaßen gerecht zu machen. Aber sie können es nicht gerecht machen, diesen Krieg. Das geht nicht. Sie können nicht verhindern, dass durch ihre Reaktion, so angemessen sie auch geplant ist, unschuldige zivile Opfer getroffen werden. Das geht nicht. Und deshalb gibt es von unserer menschlichen Seite her eigentlich keine Lösung für diesen Konflikt. Da kann nur noch der einzige gerechte und vollkommene Gott eingreifen. Und das wird er auch laut biblischer Prophetie tun. Und vielleicht sind wir näher dran, als wir es glauben. Im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 10, sagt Paulus, inspiriert durch Jesus, keiner ist gerecht, auch nicht einer. Der einzige Gerechte ist Gott und nur er kann vollkommen gerecht machen, weil er alles überblickt, die Gedanken der Menschen von Ferne sieht und die Motive aller Herzen der Menschen kennt, besser als wir selbst. Und deshalb musste Gott selbst auch einen Weg zum Umgang mit unserer Sünde finden. Er selber hat diesen Weg gefunden und geprägt, der sowohl seiner Liebe und seiner Gnade entspricht, als auch seiner Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und diese beiden Pole, die kann man nicht voneinander trennen. Die gehören absolut zusammen. Und wenn wir nur das eine, Liebe und Gnade, nehmen, dann können wir nicht vor Gott bestehen und Gott kann das nicht so praktizieren. Gerechtigkeit und Heiligkeit gehören genauso dazu. Und es ist das Ziel Gottes, auch mit unserem Leben, dass diese Dinge bei uns Realität werden. Gott musste einen Weg finden, durch den wir leben können, ohne dass die tödlichen Konsequenzen unserer Sünde ignoriert werden. Im Kreuzesgeschehen handelt Gott als Richter, der die gerechte Strafe für unsere Sünde vollstreckt, aber gleichzeitig auch als gnädiger Erlöser, der selbst diese gerechte Strafe auf sich nimmt. John Stott, ein Theologe, hat dazu geschrieben, es ist ein und derselbe Gott, der uns durch Christus vor sich selbst rettet. Das hat Gott getan. Und das hat er vorgeschattet durch diese Aufforderung an Abraham: Opfere mir deinen Sohn Isaak. Wenn wir also verstanden haben, wie Sünde uns zerstört und wie die genialsten Denker und Theologen genau daran scheitern, dass sie die größte Rettungsaktion der Weltgeschichte nicht verstehen, dann können wir nur noch mit Paulus dieses Bekenntnis aussprechen, auch wenn wir dadurch vor der Welt als Toren verschrien werden: Ich will auf nichts anderes stolz sein als auf das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus. In diesem Kreuz ist die Welt für mich gekreuzigt und ich für sie. Jetzt aber nochmal, das war jetzt so die Einleitung ein bisschen, jetzt nochmal zurück zu Abraham. Da war etwas in seiner Beziehung zu Gott, das ihn befähigte, den Weg mit Isaak zum Opferaltar auf dem Berg Moria zu gehen, ohne dass er über lange Jahre gewachsene Vertrauen an Gott verloren hätte. Warum stellt er seine menschliche Vernunft hier komplett zurück? Wie geht das? Was befähigt ihn, solch eine Extremsituation mit Gott bis zum Ende durchzuleben und nicht daran zu scheitern? Ich möchte diesen letzten Teil, jetzt diesen zweiten Teil, einfach unter eine Hauptüberschrift stellen, wie ich es benannt habe: Wenn der Verstand dem Glauben folgt. Und ich ziehe jetzt noch drei sehr aussagekräftige Bibelstellen im Neuen Testament direkt zu dieser Geschichte dazu. Hebräer 11, 17 bis 19. Abraham brachte seinen Sohn Isaak als Opfer dar, wie Gott es, um ihn auf die Probe zu stellen, von ihm forderte. Aber hatten denn die Zusagen, die Gott ihm gemacht hatte, nicht alle mit Isaak zu tun? Hatte Gott nicht zu ihm gesagt: Durch Isaak gebe ich dir die Nachkommenschaft, die ich dir versprochen habe? Wie kam es dann, dass Abraham trotzdem bereit war, ihn, seinen einzigen Sohn, zu opfern? Der Grund dafür war sein Glaube. Abraham war überzeugt, dass Gott sogar die Macht hat, Tote aufzuerwecken, und bildlich gesprochen hat er seinen Sohn ja auch vom Tod zurückbekommen. Also durch den Glauben an den lebendigen Gott bekommt der Verstand eine neue Dimension. Vers 19. Er dachte, Gott kann aus den Toten erwecken. Das ist, so steht es in Luther und Elberfelder Übersetzung, er dachte, also Verstand, ne? Aber dieser Verstand war geleitet. Gott kann aus den Toten erwecken. Ohne Glauben kann unser Verstand das nicht denken. Ohne Glauben bleibt unser Verstand verfinstert und verirrt. Römer 1, 21 bis 22, sie verloren sich in sinnlosen Gedanken, ihr Verstand verfinsterte sich, sie hielten sich für weise und wurden zu Narren. Das ist unsere Ausgangssituation auf dieser Welt, von jedem Menschen. Jeder lebt da irgendwann drin. Oder wir leben immer wieder mal da drin, in unseren Gedanken. Und Gott sagt ganz klar, das sind sinnlose Gedanken. Verfinsterter Verstand. Mit dem Glauben wird das unfassbar fassbar und zugänglich. Die Zusagen und Verheißungen Gottes bekommen ein Fundament, auf dem wir stehen und auf dem wir aufbauen können, auf dem wir Erkenntnisse bekommen, die uns sonst nicht zugänglich sind, und auf dem unser Vertrauen in Gott eine Grundlage hat, die auch dann noch hält, wenn wir ihn gerade nicht verstehen, wie wir es vorher eben auch im Lied gesungen haben. Wir verstehen ihn oft nicht, was er alles zulässt. Und wir verstehen ihn oft nicht, warum er Situationen nicht nach unseren Vorstellungen ändert. Und es hört nicht auf, ne? Auch beim Älterwerden hört es nicht auf. In 1. Korinther 2, Vers 9 beschreibt Paulus genau diesen Zusammenhang. Wir verkündigen, wie geschrieben steht. Und das müssen wir jetzt mal richtig vom Verstand her beurteilen. Was kein Auge je gesehen hat, das fällt unserem Verstand schon mal schwer, ne? Was kein Auge je gesehen hat und kein Ohr jemals gehört hat. Was keinem Menschen je in den Sinn kam, das hat Gott für die bereitet, die ihn lieben. Und da ist die Herausforderung, ne? Du hast nie gesehen, du hast nie gehört. Das kam dir nie in den Sinn. Und Gott sagt dir was? Das musst du einfach glauben. Und da liegt diese Herausforderung. Was für ein Wert haben Gottes Worte bei mir? Haben sie einen echten Wert? Nehme ich die ernster als jedes andere Wort? Sage ich, auch wenn mein Herz dagegen schreit, mein Verstand sich sperrt, sage ich, deine Worte stimmen. Ich verlasse mich darauf mehr als auf das, was in meinem Herzen gerade so aufgewühlt ist. Die zweite Stelle im Neuen Testament, Jakobus 2,21, wurde unser Stammvater Abraham nicht wegen seines Handelns als gerecht betrachtet, eben weil er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar legte. Durch den Glauben an den lebendigen Gott bekommt unser Verstand eine neue Dimension. Aber das ist nicht alles. Der Glaube ist bereit, neue, unbekannte Wege einzuschlagen. Der Glaube bleibt eben nicht im Intellekt hängen. In einer Vorstellung, einer Annahme, einem Gedankenkonstrukt, da landen wir eben dann ganz schnell wieder in dem menschlich Vorstellbaren. Sondern der Glaube begibt sich immer wieder bewusst auf dieses neue Fundament. Und da ist unser Wille gefragt. Das ist eine Entscheidung, die ich da treffen muss. Dieses Fundament wird uns von Gott gegeben in seinem Wort und jeden durch den Heiligen Geist aufgeschlüsselt. Wenn du zum Glauben kommst, bekommst du den Heiligen Geist. Und das ist was unglaublich Wertvolles. Du verstehst Dinge, die du vorher nicht verstanden hast. Und du kannst dich in Situationen anders verhalten, durch den Heiligen Geist geleitet, als du es vorher konntest. Und deswegen brauchen wir auch kein Worthaus. Und wir brauchen in erster Linie auch keine Theologieprofessoren und supergebildete, intellektuell herausragende Lehrer. So hilfreich diese auch sein können, wenn sie die Bibel als Offenbarung Gottes akzeptieren, natürlich. Und das sagt uns das Alte Testament schon. Wenn er seinen Geist schickt, der neue Bund, dann geschieht es so, ich schreibe mein Herz, Gesetz in ihr Herz. Dann muss keiner mehr den anderen belehren. Alle werden mich erkennen, vom Geringsten bis zum Größten. Und wir haben das selbst erlebt, als wir in Afrika waren. Ich habe da Pastoren ausgebildet. Und es waren Leute, die hatten gerade mal so 4 Jahre Schule, Grundschule, ne? Nicht wirklich gebildet. Und ich war manchmal richtig erstaunt, was die aus den biblischen Texten herausgegraben haben. Wie Gott durch sie Dinge offenbart hat, die ich noch überhaupt nicht erkannt hatte. Und ich habe das auch bei Gerhard Meyer, dem ehemaligen Landesbischof und Theologen, gelesen, der in Südamerika das Gleiche erlebt hat, als er dort eine Zeit verbracht hat. Der Glaube vertraut den Worten Gottes mehr als der eigenen Erfahrung und der menschlichen Logik. Wenn Jesus sagt, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen, dann ist das enorm herausfordernd und menschlich fast unmöglich. Wir können uns in so Situationen reinversetzen, jetzt gerade in Israel zum Beispiel. Wenn ich Hass, Terror, Bosheit, Verleumdung am eigenen Leibe erfahre, dann ist es menschlich nicht möglich, so einen Weg zu gehen. Aber es wird zu einem Weg des Zeugnisses und der Befreiung, wenn ich mich darauf einlasse. Ich muss mich nur darauf einlassen. Ich muss es nicht können. Ich muss nur Ja sagen. Ja, Herr, ich will einen anderen Weg gehen. Ich will nicht diesen Weg der Welt gehen, des Hasses, sondern ich will den Weg der Liebe gehen und der Vergebung. Es gibt Zeugnisse davon in Hülle und Fülle von Christen, die das gemacht haben. Und das Dritte noch, Galater 3, 16 bis 29. So ist es auch mit den Zusagen, die Gott dem Abraham und seinem Nachkommen geschenkt hat. Er sagt übrigens nicht den Nachkommen, als ob es viele wären, sondern es ist von einem die Rede, deinem Nachkommen. Und das ist Christus. Und dann Vers 29. Wenn ihr aber Christus gehört, seid ihr Abrahams Nachkommen und habt Anspruch auf das zugesagte Erbe. Das ist eine gewaltige Verheißung nach diesem tiefen Vertrauensbeweis des Abraham. Die Zusagen Gottes erfüllen sich über jeden Zweifel erhaben und sie erfüllen sich in einer Person, in Jesus Christus. Und deshalb ist diese persönliche Beziehung zu Jesus so wichtig. In Jesus haben wir den Zugang zur Erlösung von unserem kompletten Dilemma, dass wir immer wieder Täter und Opfer gleichzeitig sind, ständig auf der Suche nach dem Paradies, verirrt in unserer Ausrichtung. In Jesus haben wir den Zugang zur Erlösung immer, immer wieder neu. In Jesus haben wir den Zugang zur Heilung Gottes. Wir begeben uns auf den kontinuierlichen Weg der inneren Heilung. Es hört nicht auf, es hat kein Ende, sondern es geht immer weiter. Und Gott bringt immer wieder Dinge ans Licht und heilt uns dadurch, dass wir es bekennen und dass wir mit ihm den Weg weitergehen und dass wir uns immer mehr auf seine Gedanken einlassen. Und wir werden für unsere Umgebung zu Friedensstiftern, ganz automatisch, das tut Gott. Und in Jesus bekommen wir den Zugang zur Herrlichkeit Gottes, die Befreiung von jeder Sünde, jeder Last, jeder Sorge, jeder Träne. Wenn du das mal so richtig erlebt hast, diese Befreiung, da jubelt das Herz da. Da könnten wir im Wald laut schreien und jubeln, weil uns Gott da befreit hat. Es gibt solche Momente, wo wir das so richtig erleben, diese Herrlichkeit Gottes. Ein für alle Mal ein vollkommen gutes und erfülltes Leben bei ihm. Das ist die Zukunft, auf die wir hingehen. Das hat er uns verheißen, das führt er durch und da kommen wir hin. Es gibt diese tolle Zukunftsperspektive, dass wir uns einmal alle in den Armen liegen, uns lieben, uns vertrauen und Gott in der Herrlichkeit anbeten. Wenn der Verstand dem Glauben folgt, dann öffnet sich die Türe zur Gegenwart Gottes in unserem Leben. Und dann treten wir ein in ein beständiges Rechnen. Und das ist der letzte Vers, den ich hier zitieren möchte, Epheser 3, 20. Durch die mächtige Kraft, die in uns wirkt, jetzt schon, kann Gott unendlich viel mehr tun, als wir je bitten und auch nur hoffen würden. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater im Himmel, wir wollen dir von Herzen danken, dass du in deinem Wort uns so viel an Reichtum und Weisheit von dir, Herr, hinterlassen hast. Und es ist nicht nur das, was wir da erkennen, sondern vor allem das, was du getan hast. Ja, du hast uns vor dir, vor deinem Zorn selbst geschützt, indem du selbst dafür ans Kreuz gegangen bist. Unglaublich. Und unser Verstand kommt da manchmal überhaupt nicht mit. Aber wir merken, wir spüren das in unserem Innern, da liegt der Weg. Der Weg der Vergebung, der Weg der Heilung, der Weg, dass wir etwas komplett anderes in unser Leben hineinbringen und erleben und dass die Ziele, die du nennst, dass die jetzt schon greifen und in unserem Leben spürbar und sichtbar werden. Und ich möchte dich darum bitten, Herr, dass du das schenkst, dass wir dem Raum geben, immer mehr. Und gerade auch in unserer heutigen Zeit, in dieser ganzen Verwirrung und Verirrung, da sind wir so dankbar, Herr, dass wir diesen festen Grund haben, dieses feste Fundament, das nicht wankt. Du sagst, alle Worte werden vergehen, aber meine Worte werden nie vergehen. Und darauf dürfen wir uns verlassen und dich loben und preisen und beten. Amen.